Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dein Wort haben und wir bitten dich, dass du zu uns redest. Amen. Liebe Freunde, wenn ein Mann einer Frau die Autotür aufhält, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder das Auto ist neu oder die Frau. Ich weiß ja nicht, wie euch das so geht. Wir sind ja häufig von neuen Dingen so fasziniert. Ich habe mal einen Freund besucht, der war gerade in ein neues Haus eingezogen. Das roch alles noch so frisch. Oder eben ein neues Auto. Aber wenn es um unser Leben geht, wünscht sich das mancher auch, wenn doch da manchmal was neu werden könnte. Manche versuchen das ja auch. Also ich bin ja in der größten DDR der Welt groß geworden. Da gab es manchmal auch was zu lachen. Ein junges Ehepaar, die hatten geheiratet und haben festgestellt, wir können gar nicht kochen. Und da beschließt sie, ich besuche einen Kochkurs. Und nach 6 Wochen, da sagt er zu ihr, am Wochenende könnten wir doch mal zu Hause bleiben und du könntest doch mal was kochen, was du gelernt hast. Sagt sie, nein, das geht nicht, wir sind erst bei der Oktoberrevolution. In allen möglichen, in allen unmöglichen Bereichen haben die Kommunisten versucht, durch Propaganda, wir sagten Rotlichtbestrahlung dazu, den Menschen zu verändern, neu zu machen, umzubauen. Sie wollten die Umstände verändern und den Menschen dadurch verbessern. Karl Marx hat ja gesagt, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Das heißt, wenn wir die Umstände verändern, dann wird auch der Mensch neu. Und seine Nachfolger haben das gemacht und mir ist heute noch schlecht davon. Wie ist es heute? Nach einem Konzert hat mich ein Journalist gefragt, Sie sind doch Liedermacher, wie wollen Sie die Welt verändern, was ist Ihr Programm? Und ich musste den Mann enttäuschen, ich habe ihm gesagt, tut mir leid, ich habe kein Programm und ich will auch nicht die Welt verändern, weil ich das gar nicht kann. Ich will aber von dem singen, der Menschenherzen verändern kann. Und wenn Menschen das zulassen, dann wird sich auch in unserer Welt einiges zum Positiven verändern. Nun haben wir heute Morgen ja einen Text aus der Heiligen Schrift, der das alles viel besser sagt, und als ich das jemals ausdrücken könnte. Da steht nämlich im Korinther, 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das hat der hochgebildete Missionarapostel Paulus geschrieben. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und nun gibt es eine ganze Reihe von Christen, die haben damit Schwierigkeiten. Die schauen an sich selber runter, könnten verzweifeln, klagen sich an, sagen, da kannst du depressiv werden. Die holen aus ihrem Leben immer wieder Dinge raus, die sie als Schuld vor Gott erkannt haben und sagen, ich bin zu undankbar, ich bin zu lahm, ich bin zu gleichgültig und ich stand da drauf wie das Kaninchen auf die Schlange. Und es lähmt. Und sie meinen, wenn so viele Mängel an mir dran kleben, dann bin ich doch nicht neu geworden. Und manche fragen dann im Gespräch unter vier Augen, gehöre nicht ich noch zu Jesus, wenn ich immer wieder an der gleichen Stelle versage? Gehöre ich noch zu Jesus, wenn ich von der Zigarette nicht loskomme? Wisst ihr, wer immer nur ängstlich an sich selber runtersieht, der sieht nur sich und seine Fehler und fragt sich ständig, bin ich denn nun in Christus oder bin ich nicht in Christus? Da muss man doch mal fragen dürfen, was heißt es denn eigentlich nun in Christus sein? Ich hatte mal einen Auftritt auf der Buchmesse in Leipzig und bei dieser Veranstaltung wurde auch ein deutscher Bischof interviewt und dem wurde die Frage gestellt, wie kann ein Mensch Christ werden? Und die klare Antwort des Bischofs war, das ist eine schwierige Frage. Ich habe mich nur gewundert, weil nämlich unser aller oberster Chef, der Herr Jesus Christus, das eigentlich ganz klar auf den Punkt gebracht hat. Und das kann doch auch ein Bischof mal zitieren. Der hat nämlich gesagt, wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Originalton von Jesus. Wisst ihr, Meine Frau und ich, wir kommen so häufig nicht aus Europa raus. Und deshalb mussten wir eines Tages mal einen Reisepass beantragen. Unsere Tochter hat nämlich einen jungen Mann aus Malaysia geheiratet vor ein paar Jahren. Und da war Standesamt in London, kirchliche Trauung in Sachsen und Volksfest in Malaysia. Und da sind wir zum Volksfest gefahren und haben natürlich einen Reisepass beantragen müssen. Wisst ihr, da konnte ich nicht zu Hause an unseren Kopierer gehen und sagen, ich nehme das mal der Behörde ab und stelle selber mal den Reisepass her. Die Voraussetzungen, dass Lutz Schäufler ins Ausland fahren darf, dafür sorgt die Bundesrepublik Deutschland, das Land, der Staat, zu dem ich gehöre. Aber von mir wurden zwei Dinge erwartet. Meine Unterschrift und neuerdings noch mein Fingerabdruck. Und so ist das auch im Reich Gottes. Der große, geniale Gott stellt alles zur Verfügung, dass du im Reich Gottes zu Hause sein kannst. Durch Jesus am Kreuz, durch seine Auferstehung. Und dann ist aber deine Einwilligung gefragt. Du sagst, jawohl, das gilt für mich, das nehme ich an. Und dann bist du ab diesem Augenblick in Christus. Wie sagt Jesus? Wer glaubt und getauft wird, wird selig werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Also wer Christus sein Leben gibt, der ist ein Christ, der ist in Christus, Punkt. Und wenn jemand Christ wird, erfährt er dadurch eine grundlegende Veränderung. Das geht aber nicht durch eigene Anstrengung. Man kann ja mal versuchen, durch eigene Anstrengung eine Giraffe zu werden. Ich weiß, dass manche Schüler sich das in der Mathematikarbeit wünschen. Aber durch eigene Anstrengung und Bemühung kann ein Mensch sich grundlegend nicht verändern. Auch ein Christ wirst du nicht aus eigener Anstrengung. Wenn jemand sagt, ich habe mich bekehrt, dann antworte ich in der Regel, zieh mal die Handbremse an, mach mal sachte. Denn ehe du dich für Jesus entscheiden konntest, hat er sich bereits vorher schon für dich entschieden. Es gilt nämlich zuerst, dass Jesus dich bekehrt hat und dann kannst du das zulassen und du kannst es auch ablehnen. Und wenn ein Mensch ja sagt, also Christ wird, dann geht's mit der Veränderung los. Das erinnert manche so an die Märchen, wo alles wunderbar verwandelt wird. Wo sie dann sagen, ja so ein Tischlein deck dich, das könnte ich zu Hause auch gebrauchen oder so ein Goldesel im Keller. Manchmal könnte auch ein Knüppel aus dem Sack manchen Leuten auf die Sprünge helfen. Aber der Apostel Paulus, von dem der Satz hier stammt, liebe Freunde, der ist kein Träumer und der ist auch kein Märchenerzähler. Der ist ein ganz nüchterner Christ. Wie ist es also mit dieser grundlegenden Veränderung zu verstehen? Wer an Christus glaubt, ist eine Neuschöpfung. Die erste Schöpfung, das wissen wir aus der Bibel und aus unserem Leben, die ging durch den Sündenfall kaputt. Und die Krone der Schöpfung, der Mensch, und das ist ja der Sündenfall schlechthin, will mit dem Schöpfer nichts zu tun haben. Und seitdem ist in unserer Schöpfung alles durcheinander geraten und seitdem gibt es Leid, gibt es die Krankheit und seitdem wurde unser Leben nur auf einige wenige Tage begrenzt. Doch Jesus Christus, der schafft jetzt in seinen Nachfolgern eine Neuschöpfung. Aus einem Geschöpf Gottes wird unter seinem Kreuz ein Kind Gottes. Geschöpfe Gottes sind alle Menschen. Kinder Gottes sind die, die zu Jesus gehören, die in Christus sind. Das heißt, der Mensch wird eine neue Kreatur, er wird neu kreiert bei Jesus. Wie geht das? Als die Königin von England, die verleiht ja ab und zu an einen Menschen, der kein blaues Blut hat, den Adelstitel. Sie hebt damit einen, ich sag mal, stinknormalen Menschen in den Adelsstand. Christus ist der König der Welt, er hebt Geschöpfe Gottes in den Christenstand. Sie heißen dann Kinder Gottes und das ist die Neuschöpfung. Das hat aber mit Anstrengung, Leistung, mit Gutmenschentum nichts zu tun. Wer so ein Gutmenschenchrist werden will, der wird daran verzweifeln. Das Gegenteil von Sünde ist nicht ein guter Mensch. Das Gegenteil von Sünde ist auch nicht Moral. Also viele Pfarrer, die sind immer wieder erstaunt, wenn Eltern ihr Kind zur Taufe bringen und dann versprechen sie hoch und heilig, ja, wir wollen unser Kind christlich erziehen. Und dann sieht man die Eltern und das Kind höchstens erst wieder zur Konfirmation. Und manche Christen stellen sich dann hin und sagen, die Eltern haben gelogen. Haben sie nicht. Die Eltern haben nicht gelogen. Die haben es nur falsch verstanden. Sie verstehen unter christlicher Erziehung, ich mache aus meinem Kind einen anständigen Menschen. Das wollen sie doch alle, oder? Das ist doch noch keine christliche Erziehung. Sie meinen mit christlicher Erziehung, anständiger Mensch, das reicht. Anstand, liebe Freunde, ist nicht das Gegenteil von Sünde. Sünde heißt, ein Mensch lebt ohne Gott. Und das Gegenteil ist ein Leben mit Gott, also ein Leben in Christus, als Christ. Und christliche Erziehung meint, ich will meinem Kind Appetit auf ein Leben in Christus, also mit Jesus machen. Vielleicht sind deshalb so viele Zeitgenossen so frustriert, weil sie eine falsche Vorstellung vom Leben eines Christenmenschen haben. Wisst ihr, Freunde, nur Jesus kann einen Menschen neu machen, erlösen, in den Himmel bringen. Wer sich selber mit guten Leistungen zu einem Christen machen will, der muss sich am Schluss auch selber erlösen und dieser Weg wird zur Hölle. Nun schreibt der Paulus noch, das Alte ist vergangen. Ist es das wirklich? Es gibt ja ein Wort, zumindest bei uns in Sachsen, mit dem man alles Neue verhindern kann. Das Wort heißt, das war schon immer so. Damit kannst du jeden neuen Schritt, jede Reform, jede neue Idee platt machen. Und nun stellt sich dieser Missionar, der Apostel Paulus, hin und sagt, das, was schon immer so war, das ist vergangen, das Alte. Und dann schaue ich, Lutz Schäufler, an mir selber runter und stelle fest, an dem Typen klemmt noch so viel Altes dran. Ich wurde mit reichlich 14 Jahren Christ. Mein Stiefvater war SED-Genosse, ist also nicht selbstverständlich, dass ich heute hier zu euch von Jesus rede. Und ich ging dann, als ich Christ geworden war, in die junge Gemeinde. Das ist die Jugendgruppe der Kirchengemeinde bei uns in Sachsen. Und da horchte ich immer bei einem bestimmten Satz auf, der an Bibelarbeiten wiederkam. Das war der Satz, je länger du mit Jesus lebst, umso mehr erkennst du Sünde in deinem Leben. Das hat mich fürchterlich geärgert. Ich hatte eben bei meinem Seelsorger erst die Lebensbeichte mit meiner Bekehrung abgelegt und Jesus mein Leben gegeben. Und dann sagen die mir in der Jugendstunde, je länger du mit Jesus lebst, umso mehr erkennst du Sünde in deinem Leben. Ich hatte doch gedacht, es muss doch mal besser werden. Und dann erzählen die solche Sachen. Liebe Freunde, im Rückspiegel muss ich heute sagen, das stimmt, was die damals gesagt haben. Ich kann heute mit Luther sagen, ich wollte schon oft den alten Adam ersäufen, aber der Kerl kann schwimmen. Und ich kann nur mal wieder staunen, dass Jesus mich aus seiner Mitarbeitermannschaft noch nicht rausgeschnipst hat und gesagt hat, du, da gibt's bessere. Ja, was ist denn nun bei einem Menschen grundlegend verändert worden? Ich will dir sagen, früher war die Sünde ein Vergnügen. Ab dem Augenblick, wo du in Christus bist, ist die Sünde eine Plage. Früher war mir Christus gleichgültig, jetzt leide ich darunter, wenn das Leben mit Jesus einen Riss bekommt. Jetzt tut es mir weh, wenn ich die guten Gebote Gottes missachte, und das ist das Neue. In der Heiligen Schrift wird uns häufig von so einer Verwandlung berichtet. Eine möchte ich euch erzählen. Da ging es um eine Frau, die wurde von der Sittenpolizei beim Ehebruch erwischt. Und dann wurde sie zu Jesus geschleppt. Die wollten die Frau nicht nur mit dem Tod bestrafen, das war die Strafe für Ehebruch, sondern gleichzeitig auch Jesus eine Falle stellen und den auch noch mit erledigen. Das muss ich erklären. Die moralische Elite fragte Jesus, diese Frau wurde beim Ehebruch überrascht, wenn wir das Gesetz des Mose folgen, müssen wir sie steinigen. Jesus, was meinst du dazu? Sie hoffen, dass Jesus sagt, also Freunde, im Namen der Liebe geht das nicht. Ich bin der Vertreter der Liebe Gottes. In meiner Nähe dürft ihr sowas gar nicht sagen. Die Frau konnte doch gar nicht anders. Sie ist so oft enttäuscht worden. Sie hofften, dass Jesus sich gegen das Gesetz ausspricht und damit wäre Jesus erledigt gewesen. Aber Jesus sagt keinen einzigen Ton, der lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Er bückt sich und malt wie ein Kind mit dem Finger im Sand. Und als sie ihn immer mehr bedrängen, schaut Jesus auf und sagt, nun, dann steinigt sie. Und da sagen manche, das ist doch der Hammer, das geht doch nicht. Sowas darf Jesus doch nicht sagen. Doch, Jesus bestätigt damit, die Gesetze der Bibel sind lückenlos gültig. das Urteil der Bibel heißt, die Sünde wird mit dem Tod bestraft. Dann nimmt Jesus nichts weg. Ja, Freunde, ob uns das passt oder nicht, Jesus ist der Richter. Mit seinem Licht leuchtet er durch Priesterröcke, durch Pfarrertalare und auch durch fromme Mäntelchen, die wir uns umhängen, hindurch. Aber er war mit seinem Richterspruch noch nicht fertig. Er stellt für die Steinigung eine Bedingung. Wer ohne Schuld ist, der wirft den ersten Stein. Wer ohne Schuld ist, wirft den ersten Stein. Dann malt er weiter im Sand. Nun kannte die Sittenpolizei, die die Frau angeschleppt brachten, die Reinheitsgebote von Gott ganz genau. Und sie waren hier an diesem Punkt ehrlich. Also das muss man ihnen ja wenigstens lassen. Sie kannten sich selber gut genug, um zu kapieren, dass sie Sünder sind. Und deshalb dreht sich von den Anklägern einer nach dem anderen um, die Steine fallen zu Boden. Und als sie weg sind, kommt Jesus aus dem Sandkasten wieder raus. Und er fragt die Frau, wo sind jetzt deine Ankläger, hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortet sie. Und da sagt Jesus zu dieser Frau, dann will ich dich auch nicht verurteilen, geh, aber sündige nicht noch einmal. So entsteht eine neue Kreatur, das ist Vergebung der Schuld. Liebe Freunde, so ist Jesus. Er ist der Einzige, der sie hätte verurteilen können. Er ist der Einzige, der hätte Steine werfen können. Aber Jesus kommt auch nicht mit Moral, so nach dem Motto, Baby, reiß dich ein bisschen zusammen, du musst doch wissen, mit wem du zusammen ins Bett gehen darfst. Jesus hätte Steine werfen können, aber er malt im Sand, weil ihm Vergebung wichtiger ist als Strafe. Und deshalb sagt er zu der Frau, geh aber sündige nicht noch einmal. Und das sagen manche Christen, die die Bibel lesen, wenn Christen eine neue Kreatur sind, dann dürfen sie ja nicht mehr sündigen, dann sind sie ja sündlos. Und sie beziehen sich unter anderem auf diesen Satz, den Jesus hier zu dieser Frau gesagt hat, geh aber sündige nicht noch einmal. Ist das wirklich so zu verstehen? Weißt du, wer die Vergebung von Jesus annimmt, der will dann nicht mehr so weiterleben, wie er bisher gelebt hat. Der lebt jetzt mit Jesus, will sich nach seinem Willen richten, das zeigt diese neue Kreatur an. Wer bekehrt ist, der nimmt den Besen und er kehrt falsches Verhalten, falsche Ansichten und Gewohnheiten aus seinem Leben raus. Es ist aber nicht so, dass du ab diesem Tag kein Sünder mehr bist, dass du nicht mehr sündigen wirst. Du bleibst ein Sünder bis zum letzten Atemzug deines Lebens, auch wenn du in Christus bist. Wenn du auch mit Jesus lebst, dann wird es dir, und das ist der Unterschied, wird es dir nicht mehr möglich sein, in einer Sünde zu verharren und fröhlich darin weiterzumachen. Sondern sobald du sündigst, geht die rote Lampe an, die Alarmanlage, und du gehst unters Kreuz von Jesus und sagst, bitte Herr, vergib mir. Und schenk mir die Kraft, wieder neu anzufangen. Du willst nicht mehr so weitermachen. Du willst nicht in der Sünde, sondern du willst in Christus bleiben. Das ist das Neue. Diese Frau hier mit dieser Begegnung mit Jesus, die wurde doch auch nicht von ihrem sexuellen Verlangen befreit. Geht ja gar nicht, weil das ja ein großartiges Geschenk von Gott ist. Aber sie wurde von der Tyrannei der Sexualität befreit. Sie war nicht mehr eine Sexsklavin, sondern sie konnte auch auf diesem Gebiet ihr Leben nach den guten Ordnungen Gottes ausrichten. Sie war jetzt in Christus, eine neue Kreatur. Wenn Paulus meint, in Christus ist eine neue Schöpfung, dann heißt das nicht, dass ab der Bekehrung alles ein für alle Mal fertig ist. Das ist ein ständiges Neuschaffen von Christus in unserem Leben. Wir müssen auch auf die Formulierung in der Bibel achten. Eine neue Kreatur ist noch nicht eine vollkommene Kreatur. Von der vollkommenen Kreatur redet die Offenbarung. Dann, wenn die Tür zur neuen Welt aufgeht. Bis dahin gilt das Flehen von Paulus, ich bitte euch an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Da erinnere ich an den Mann aus dem Gefängnis, der noch einige Jahre abzusitzen hatte, und es waren über 10 Jahre. Da weißt du ungefähr, was er auf dem Kerbholz hatte. Und der aber in seiner Zelle gesagt hat, ich habe es jetzt begriffen, dass Gott mich nicht wegschließt. Weil er Jesus in seine Zelle, in sein Leben reingelassen hat. Weil er jetzt in Christus war. Und er hat die nächsten Jahre anders abgesessen, als wenn dieser Schritt in seinem Leben nie stattgefunden hätte. Und Herr Paulus denkt genau an dieses Wunder der Versöhnung, wenn er sagt, ist jemand in Christus, dann ist man eine neue Kreatur. Vielleicht das noch, fragen vielleicht manche heute Morgen hier, was kann denn noch alles so neu werden? Was hat er denn noch so zu bieten, der Herr Jesus? Also wenn jemand plötzlich in Christus ist, da verändert sich ja einiges. Zum Beispiel der Verstand. Ursprünglich hat Gott uns den Verstand ja gegeben, damit, als großartiges Geschenk, damit wir diesen Verstand dafür einsetzen, dass wir seinen Willen erkennen und den Willen Gottes im Alltag umsetzen können. Aber indem ein Mensch nicht in Christus ist, verwendet er seinen Verstand dazu, um Argumente gegen Gott, gegen die Existenz Gottes und gegen seinen Willen zu erfinden. Und indem plötzlich jemand zurückkommt und in Christus ist, bekommt der Verstand seine ursprüngliche Bedeutung wieder. Dass du anfängst, den Willen Gottes zu erkennen, indem du die Bibel liest, indem du auf Predigten hörst, indem du betest und das dann im Alltag umsetzt. Auch mit den 10 Geboten verändert sich plötzlich einiges. Vorher, wenn man nicht in Christus ist, da empfindet man das alles nur als Gitterstäbe, als Gefängnis. Wenn jemand sagt, die 10 Gebote, das ist nichts weiter als ein Gefängnis, kann ich Ihnen nur sagen, das ist ja wenigstens schutzhaft, wenn du es schon als Gefängnis siehst. Ich habe einen jungen Mann besucht bei uns im Ort, der hat ein Gefängnis für sein Kind gebaut. Sage ich, ich zeige dich an beim Jugendamt. Er wusste natürlich, dass das ein Scherz von mir war. Er hat mitten in seinem Garten ein Gitter gebaut, einen Zaun, und hat auch sein Kind, was gerade laufen konnte, reingesetzt. Und mir war auf den ersten Blick klar, warum er das gemacht hat. Weil in seinem Gelände ein Teich war und er nicht wollte, dass sein Kind in diesen Teich reinläuft. Sondern dass sein Kind innerhalb dieser Umzäunung in Freiheit leben und spielen kann. Und dort sicher drin leben kann. Also wenn wir schon die Gitterstäbe erkennen, dann bitte schön als Schutz, dass wir nicht absaufen. Weil Gott will, dass unser Leben gelingt. Und innerhalb dieser Grenzen, die er gezogen hat, können wir in Freiheit leben. Und da verändert sich plötzlich der Blick in unserem Leben für das, was Gott uns schenkt. Auch die Interessen, die verändern sich bei jemandem, der plötzlich in Christus ist. Das kann zugehen wie bei einem Notar, der Testamente zu bearbeiten hat. Das ist alles für ihn total langweilig. Immer wieder die gleiche Leier. Für den Fall meines Todes bestimme ich, und dann wird immer aufgezählt, erstens, dass Tante Frieda meine Socken bekommt, zweitens, dass mein 4-jähriges Enkel den Porsche fahren darf, drittens, dass meine Schwiegermutter alle Schulden kriegt. Aber bei einem Testament war es plötzlich nicht mehr langweilig, nicht mehr einfach nur Job, sondern es betraf ihn persönlich. Da stand nämlich drin, viertens vermache ich meinen Notar, Herrn XY, als Dank für seine hilfreiche Beratung 10.000 Euro. Da wurde das Leben plötzlich bunt, weil er gemerkt hat, dieses Testament, das betrifft mich persönlich. Und so kann es dann plötzlich gehen, wenn du in Christus bist. Vorher, da war das Alte und das Neue Testament alles nur verstaubt und langweilig. Und plötzlich liest du und du merkst an vielen Stellen, das betrifft ja mich persönlich. Du wirst getröstet, du wirst ermahnt, du wirst ermutigt durch die Worte der Bibel und merkst plötzlich, da redet einer durch diese Worte hindurch zu mir. In mein Leben hinein. Und am Schluss, das darf ich nicht verschweigen, kommt das Genialste, was Jesus denen zu bieten hat, die in Christus sind. Diese neue Kreatur lebt über den Tod hinaus. Das Leben nach dem Tod, das ist die großartigste Neuerung, die Jesus überhaupt zu bieten hat. Als die Freunde von Jesus zu Ostern vor dem offenen Grab standen, da dachten die, das leere Grab und die Story vom auferstandenen Jesus, das ist nur ein Märchen. Und dann kommt der Punkt, wo sie Jesus persönlich begegnen und sie wissen, es ist Tatsache. Alles ist neu geworden. Und genau um diesen Auferstandenen geht es hier, wenn der Missionar Paulus schreibt, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wisst ihr, Freunde, was zu Ostern passiert ist, das hat die Sonne noch nicht gesehen und das hat der Teufel nicht mal geahnt. Dass tote Menschen ins sterbliche Leben zurückkommen, das hat es ja gegeben. Jesus hat ja einen seiner Freunde, den Lazarus, aus der Gruft wieder rausgeholt. 4 Tage hat er schon gelegen. Der stinkt schon, haben sie gesagt. Auch das, was mit Jesus passiert ist, das hat es vorher noch gar nicht gegeben, dass jemand aufersteht in einen Körper, der nie mehr sterben wird. Die Heilige Schrift sagt, wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Das ist das Neueste, das ist unüberbietbar. Und wer sich bei Jesus festmacht, der darf wissen, das gilt auch in mir, weil ich in Christus bin. Manche meinen ja, sie können durch einige Anstrengung das Verfallsdatum, was uns aufgedrückt worden ist, wir kennen nur das Datum nicht, können das Verfallsdatum ein bisschen hinausschieben. Also wer Sport treibt, der lebt ja nicht ewig. Der stirbt ja nur gesünder. Wisst ihr, das Leben für uns Menschen ist nichts anders, auch wenn du 90 oder 100 Jahre alt wirst, als ein kurzer Urlaub vom Todsein. Im Maßstab der Weltgeschichte. Ein kurzer Urlaub vom Todsein. Bei Jesus Christus war es genau umgekehrt. Sein Tod war ein kurzer Urlaub vom Leben. Und dort hat alles geklärt für dich. Am Kreuz und durch die Auferstehung. Er ist auferstanden. Er erfreut sich heute noch bester Gesundheit. Er altert nicht. Er kann nie mehr sterben. Und wer sein Leben bei Jesus Christus festmacht, bei dem ist das Alte vergangen. Der lebt über den Tod hinaus. Und liebe Freunde, das ist kein Traum. Das ist auch kein Märchen. Das ist die Tatsache des Glaubens an Jesus Christus. Amen.